Preis dem Herrn, super. Schön mal wieder hier zu sein. Ich würde gerne zu Eingang ein Bibelwort mit uns lesen, was da jetzt auch gleich kommt. Und zwar aus Joel 2, 25. Und ich werde euch die Jahre erstatten, die die Heuschrecke, der Abfresser und der Vertilger und der Nager, vermutlich verschiedene Wachstumsstufen der Heuschrecken, gefressen haben. Ich werde euch die Jahre erstatten, die die Heuschrecken gefressen haben. Und es war Anfang der letzten Woche, da kam dieses Wort und das war für mich wie so ein Reden Gottes. Und ich dachte an verlorene Zeiten unseres Lebens, an geraubte Erntesaisons im persönlichen und im kollektiven Leben, familiär und gemeindlich. Der Kontext in Joel, das ist ganz wichtig, es geht hier um die Wiederherstellung Israels nach der Umkehr zum Bundesgott. Also die Stelle hat zunächst mal einen klaren Bezug zu Israel damals, aber sie hat offenbar auch einen Bezug auf den zukünftigen endzeitlichen Tag des Herrn, weil das ist so das, worum es in diesen ganzen Kapiteln bei den Propheten geht. Aber jetzt wird es für uns wichtig. Diese Worte beschreiben Gottes Charakter. Und deshalb sind sie auch bedeutungsvoll für uns, besonders wenn der Heilige Geist sie uns lebendig macht. Und dann dürfen wir und dann sollen wir vertrauensvoll darauf eingehen. Und dann sollen wir sprechen. Lass es kommen, Herr. Kennt ihr das, dass ihr zurückschaut auf verlorene Zeiten, Jahre oder Monate vor der Hinwendung zu Jesus, aber auch Zeiten nach der Hinwendung zu Jesus, nach der Bekehrung, wo du denkst, oh Mann, es müsste doch eigentlich viel mehr passiert sein. Jahre des Stillstandes, des Rückschritts. Und es ist so gut, wenn wir dann sagen, Herr, ich vertraue dir für die verlorene Zeit. I trust you for the wasted years, wie es in so einem Lied auch heißt. Und dann können wir sagen, Herr, hier bin ich. Ich empfange Erstattung und Wiederherstellung. Und wenn du heute Morgen hier bist und dieses Wort spricht dich an, dann lade ich dich ein, dass du mit mir aufstehst und dann werde ich beten, da wo wir uns jetzt Gott zuwenden, dass eine Zeit der Rückerstattung einsetzt. Amen. Halleluja. Danke, Herr. Herr, wir sagen, lass Rückerstattung kommen. Wir vertrauen dir für verlorene Zeiten, für die Zeit vor unserer Hinwendung zu dir und auch für Zeiten des Stillstandes nach unserer Bekehrung, wo wir dir schon nachgefolgt sind. Herr, wir sind hier und wir empfangen Erstattung, wir empfangen Wiederherstellung und wir bleiben nicht länger auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Wir danken dir für die Rückerstattung von verlorenen Erntezeiten. Auch als Jesushausgemeinde vertrauen wir dir hier für Erstattung. Wir danken dir, denn wenn wir dich anrufen und von ganzem Herzen suchen, dann lässt du dich finden, so wie der Prophet es gesagt hat. Denn ich weiß wohl, was für Gedanken ich über euch habe, Gedanken des Wohlergehens und der Zukunft, dass ich euch eine Hoffnung gebe. Vater, wir danken dir, dass Wiederherstellung kommt in Jesu Namen. Im persönlichen Leben, im Gemeindeleben, in Dienstbereichen, geraubte, verlorene Zeiten und Früchte werden rückerstattet in Jesu Namen. Amen. Amen. Lasst uns im Glauben und im Vertrauen das erwarten. Halleluja. Okay, unser tägliches Wort gibt er uns auch heute. Amen. Gut, das klingt besser. Psalm 45, Vers 2. Mein Herz dichtet ein feines Lied. Sagen will ich meine Gedichte dem König. Meine Zunge sei wie der Griffel eines geübten Schreibers. Starkes Wort des Psalmisten. Und ich möchte heute ein paar Gedanken weitergeben. Die hängen zusammen mit einem Traum, den ich vor einiger Zeit hatte. Und dieser Traum hatte zu tun mit einem Dachboden, mit David und mit einer Harfe. Schauen wir mal auf den Dachboden. Der Dachboden, das ist ein Ort von alten Schätzen. Ich erinnere mich noch an den Dachboden im Haus von Onkel Max und Tante Hilde, da im Vogtland. Da sind wir als Kinder, ich und meine Cousins, sind wir immer da raufgestiefelt und da gab es ein altes Harmonium und da gab es einen Schrank und da gab es Koffer und da gab es alles Mögliche drin zu entdecken. Und das war unglaublich. Das waren so Schätze der alten Zeit der Vergangenheit. Das heißt, der Dachboden ist üblicherweise ein Ort, wo alte Dinge aufbewahrt werden. Es ist auch ein Ort der Erinnerung, die dort aufgehoben sind. Er kann auch eine Tür in eine andere Welt für uns werden, nämlich in einen Raum des Gedächtnisses, wo es etwas zu entdecken, wo es etwas wieder zu entdecken gibt, etwas aus der Vergangenheit, ein Ort alter Schätze. Es ist ein Bild für alte Wahrheiten, die weggelegt oder vergessen worden sind, geistliche Realitäten, die mal wichtig für uns waren, aber die wir dann abgelegt haben, auf dem Weg verloren haben. Und ich wurde erinnert an dieses Wort, das dem Propheten Jeremia, wo es einmal heißt, wo Gott zu seinem Volk sagt, tretet auf die Wege, steht, seht und fragt nach den Pfaden der Vorzeit, wo denn der Weg zum Guten sei und geht ihn, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Fragt nach dem Pfaden der Vorzeit, Wege aus der Vergangenheit. Die Wege der Vorzeit, das können Dinge aus der Vergangenheit sein, die wiedergefunden und wiederentdeckt werden sollen im Heute. Und die Frage ist, gibt es etwas in unserem persönlichen Leben, in unserer persönlichen Geschichte mit Gott, was wir neu entdecken und neu ergreifen sollen? Gibt es Wege der Vorzeit in unserem Gemeindeleben? Im Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus, da lädt Jesus ein, dass sie zu ihrer ersten Liebe zurückfinden, Offenbarung 2,5. Und das bedeutet, vielleicht nur zur Erklärung, erste Liebe bedeutet zurückkehren zur Erfahrung der Liebe Gottes. Ja? Denn die Liebe Gottes ist die erste Liebe der Zeit nach und der Ordnung nach. Die erste Liebe ist nicht deine erste Begeisterung für Jesus. Die kommt aus dieser ersten Liebe, die Liebe Gottes ist, die dich erfüllt. Okay? Denn wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Okay? Und die Frage, die sich hier stellt, mit Blick auf Vergangenes, wie hat sich denn die frühere Leidenschaft für Jesus in deinem Leben, in meinem Leben gezeigt? Regelmäßige Gebetsnächte, Weitersagen von Jesus ohne Schämen. Was finden wir am Anfang unseres Lebens mit Jesus? Am Anfang auch unseres Gemeindelebens, an den Wurzeln. Einige erinnern sich daran, ich habe es in einer Gemeindestunde mal weitergegeben, vor einem Jahr etwa, etwas, was aus der Vergangenheit ausgegraben wurde. Das ist irgendwo auch so auf unserem Dachboden der Jesushausgemeinde mal so aufbewahrt worden. Nämlich in einem prophetischen Wort von Martin Scott aus England für unsere Gemeinde. Das ist lange Jahre her. Ich glaube 2002 war das oder 2003. Habe es nicht nachgeguckt. Da hieß es unter anderem Folgendes. Und ihr werdet etwas Radikales an euren Wurzeln entdecken. Du wirst zu deinen Wurzeln zurückkehren und etwas sehr Radikales an deinen Wurzeln finden. Und es beschreibt er das. Ich sah eure jungen Leute wieder auf die Straßen hinausgehen. Und ich sah, dass sie sich nicht auf ein Gebäude beschränken, sondern etwas wird in ihnen und aus ihnen herausbrechen und sie nach draußen führen. Und wenn ihr nun zu euren Wurzeln zurückkehrt, dann werdet ihr nicht ohne Väter und ohne Mütter sein. Diesmal werden nicht nur die jungen Menschen die Pioniere sein, sondern Mütter und Väter werden ihnen unterstützend zur Seite stehen. Es wird sein wie am Anfang und doch ganz anders. Ihr Lieben, es geht nicht um eine nostalgische Zurückschau auf verklärte goldene Tage, so nach dem Motto, früher war alles besser. Die Bibel ist ja ganz klar, denkt nicht in falscher Weise an das Frühere, nämlich da war alles besser, sieh hin, Neues sprost auf. Aber, und jetzt kommt's, es geht nicht um Nostalgie, aber um Inspiration. Denn das Neue ist manchmal nichts anderes als das Alte. Johannes schreibt, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an kennt. Das Neue ist manchmal das Alte. Und es gibt etwas Radikales an unseren Wurzeln. Es gibt etwas Radikales im Wurzeln deines persönlichen Glaubenslebens und im Leben auch unserer Jesushausgemeinde. Hannelore und ich hatten das große Vorrecht, Anfang August bei der 50-jährigen Jubiläumsfeier von Jews for Jesus weltweit, Juden für Jesus, einem missionarischen Dienst unter jüdischen Menschen in aller Welt teilzunehmen. Und es war stark zu sehen, wie sie über 5 Jahrzehnte sich weiterentwickelt haben, aber wie sie die Leidenschaft und die Radikalität des Anfangs, nämlich so wie Paulus gesagt hat, mein Herzenswunsch ist es, dass meine Volksangehörigen Jesus als den Messias erkennen, in ihnen lebt. Und natürlich hat das auch zu mir gesprochen. Die Wurzeln dieser Bewegung liegen vor 50 Jahren in der Jesus-People-Bewegung in Kalifornien. Und das ist auch unsere geistliche Wurzel. Die Jesus-People-Bewegung ist eine starke geistliche Wurzel hier in unserer Gemeinde. Es gibt nur ältere Wurzeln, ja, aber das ist eine wichtige Wurzel, die da mit reingekommen ist. Und das war das eine, was ich als Radikales sehe in unseren Gemeindewurzeln, auch in meinem persönlichen Leben, nämlich die Einzigartigkeit Jesu und die Unabdingbarkeit Jesu. Es geht nichts an ihm vorbei. Er ist der Einzige und er ist der Einzigartige und es gibt keinen Ersatz für ihn. Jesus ist einzigartig und unabdingbar. Und das ist so genial. Ja, es ist Jesus und deshalb steht auch draußen Jesushaus und nicht einfach nur christliches Zentrum, was auch ein guter Name ist, aber Jesushaus gefällt mir besser. Und das haben die Väter damals wohl überlegt, warum sie diesen Namen wählten und nicht einen anderen. Obwohl es 1000 gute Namen gibt, ja, Agape-Gemeinde finde ich auch klasse oder was auch sonst oder Koinonia-Gemeinde oder die Arche des Herrn und das Schwert Gottes oder so, das sind so auch Namen, die es gibt, manchmal im internationalen Bereich. Okay, ich schweife ab. Etwas, was auch in unseren geistlichen Wurzeln tief drinsteckt, das ist ein Bewusstsein über den Heilsplan Gottes und über die besondere Position des jüdischen Volkes und Israels. Es hat zu tun mit dem Jüdischsein von Jesus. Jesus war jüdisch, er war Jude. Und deshalb lieben wir das jüdische Volk und deshalb lieben wir alle Nationen. Amen. Okay, also es gibt etwas an den Wurzeln. Herzensfragen zu diesen Entdeckungen. Was sind die Wege der Vorzeit in deinem Leben, die der Heilige Geist dir jetzt neu in Erinnerung ruft? Gibt es Wege der Vorzeit in unserer Gemeinde und in unserem Gemeindeleben, die wir heute wieder entdecken sollen? Was ist das Radikale in unseren Wurzeln, das neu belebt werden soll? Erinnern, vergegenwärtigen, wiederentdecken und aufnehmen. Es ist alles da. Und was finden wir noch beim Besuch des geistlichen Dachbodens? In the attic of the house. In meinem Traum war es eine alte Harfe und ich wusste sofort, das ist die Harfe Davids. Und David ist ja eine ganz besondere Persönlichkeit. Von ihm heißt es, dass Gott sagt, ich habe ihn als ein Vorbild für euch gegeben. Ich habe ihn als ein Beispiel für euch gegeben. Und wenn wir an ihn denken, dann fällt uns natürlich sofort diese Beschreibung ein, die Gott über ihn die Gott über ihn sagt. Ich habe David gefunden, einen Mann nach meinem Herzen, einen Menschen nach meinem Geschmack, einen Menschen nach Gottes Gusto. Das war David. Das heißt, David als Vorbild, als Beispiel, als Modellcharakter, dann hat uns das was zu sagen. Und deshalb dachte ich, wir schauen vielleicht mal kurz auf sein Leben, nicht ausführlich, aber schlaglichtartig. Und wenn wir schon mal in seine Kindheit hineinschauen, dann sehen wir, er erlebte offensichtlich eine Ablehnung durch Menschen, durch seine eigenen Familienangehörigen. Es wird vermutet, dass er das Kind einer außerehelichen Affäre war. Er sah ja auch anders aus als seine Brüder. Deshalb versteckte man ihn irgendwo draußen bei den Schafen. Und als die Brüder alle aufgelistet werden vor Samuel, weil einer von ihnen zum König gesalbt werden soll, da ist David nicht dabei, aber Samuel weiß, da muss noch einer sein. Und dann rufen sie ihn. Und das Bekenntnis von David ist, sogar Vater und Mutter haben mich verlassen, aber der Herr nimmt mich auf. Gnadenerfahrung. Dann kommt seine Berufung, dreifache Salbung. Einmal inmitten seiner Brüder, dann einmal als König über Juda und dann als König über ganz Israel, eine Steigerung in seiner Berufung. Manche sagen, das war die Salbung zum Propheten, zum König und zum Priester, wie auch immer. Ja, hier kommt die Befähigung Gottes auf sein Leben. Und natürlich, wenn wir an David denken, dann denken wir an gesalbte prophetische Musik. Der böse, depressive Geist wich von Saul, wenn David die Harfe spielte. Das nennen wir auch Musiktherapie des Heiligen Geistes. Amen. Es ist so, wenn du niedergeschlagen bist und das ist so Blue Minor, dann ist wichtig, dass du die richtige Musik anstimmst. Und es verändert die Atmosphäre um dich herum und in dir. Amen. Manchmal ist es auch wichtig, den Blues rauszulassen. Gehört auch dazu. Hat David auch gemacht. Höhen und Tiefen, Verfolgung und Kämpfe, in all dem Vertrauen auf Gott, Loyalität auch gegenüber Saul, der ihm nach dem Leben trachtet. In all dem wird er von Gott bewahrt und geleitet. Er ist ein Beispiel für Vertrauen auf Gottes Kraft. Denken wir nur an die Geschichte, wo Goliath dem Volk den Weg versperrt und keiner traut sich, mit diesem Vorkämpfer der Philister in den Ring zu steigen, aber David kriegt das mit und sagt, ich bin bereit. Und dann kommt's. König Saul will ihm seine Rüstung verpassen, aber David merkt, das ist es nicht. Keine Saulsrüstung, sondern meine 5 Steine und die Schleuder. Ich finde das cool. Wisst ihr, am Ende hätte Saul sich noch auf die Schulter geklopft, meine Rüstung war es, die den Sieg gegeben hat. Aber nein, es waren die 5 Steine in der Schleuder des David. 5 Steine, 5 Verheißungen Gottes, 5 Glaubensaussagen. Und er brauchte nur eine, um diesen Goliath zu besiegen. Die anderen Steine waren für Goliaths Brüder, die kamen später. Ja? Und dann trifft dieses Wort den Goliath mitten in die Stirn. Er fällt um. David nimmt das Schwert und köpft ihn. Ihr Lieben, es gibt ein altes Lied von Martin Luther. Der altböse Feind, mit Ernst erst meint und dich in Bedrängnis bringt. Aber ein Wörtlein kann ihn fällen. Der Stein in die Schleuder, das Wort in den Mund. Lass dein Mund, lass die Zunge, die Schleuder des Wortes Gottes sein, das voll ins Schwarze trifft. Denn was sagt David? Du kommst zu mir mit Lanze und Schwert, aber ich komme zu dir im Namen des Herrn, der Herrscher, an den du gelästert hast. Und deshalb hast du das Urteil über dich ja schon selbst gesprochen. Gut, also ein Mensch des Kampfes auch. David auch ein Mensch des moralischen Fehltritts. Die Geschichte von Bathseba und Uriah, Ehebruch und Mord. Die Geschichte von einem Menschen, der menschliche Schwächen hat. Ich denke an die Geschichte von Absalom, seinem Sohn, der sich gegen ihn gewandt hat. Und seine Männer kämpfen gegen Absalom. Und als Absalom getötet wird, da trauert David um seinen Sohn Absalom, sodass sein Heerführer Joab zu David kommt und ihn kritisiert und sagt, David, das ist wie wenn du den Männern, die für dich gekämpft haben, ins Gesicht schlägst. Ja, sie können es nicht verstehen, sie haben ihr Blut, waren sie bereit zu geben und du trauerst hier. Auch eine Fehlentscheidung, seine Volkszählung. Und in all diesen Dingen, in all diesen Situationen, da wo er versagt, wo er herausgefordert ist, er setzt sein Vertrauen immer wieder auf die Gnade. Psalm 52, Vers 1, einer der Umkehrpsalmen. Sei mir gnädig, o Herr, nach deiner Gnade. Oder wir denken an die Geschichte aus 1. Samuel 21 und 22. David ist bei den Priestern von Nob und lässt sich die Schaubrote als Verpflegung geben. Und er kriegt mit, dass Doeg, der Edomiter, das sieht. Und er wusste genau, der wird es dem Saul verraten und der wird sich an den Priestern rächen, die mir das Brot gegeben haben. Und genauso geschieht es. Die Priester werden getötet. Und David, er singt dann einen Psalm später, in Hinblick auf diese Situation, als Doeg, der Edomiter, dem Saul berichtete. Und dann sagt David in dem Psalm, was rühmst du dich der Bosheit, Gewaltiger? Die Gnade Gottes währt den ganzen Tag. Auch wo ich hätte vielleicht verhindern können, das Leben der Priester retten können und hab's versäumt, die Gnade Gottes ist auch da größer. Oder nach der Volkszählung, da kann er wählen, soll er in die Hände der Menschen fallen für eine Zeit oder in die Hände Gottes. Und er sagt, besser in Gottes Hände fallen, denn sein Erbarmen ist groß, aber in die Hand der Menschen lass mich nicht fallen. Er war zu lange in der Hand der Menschen unter Verfolgung. Er sagte, lieber in die Hand Gottes, denn er ist barmherzig. Und was wir auch bei ihm sehen, ist die Leidenschaft für das Haus Gottes, sein für die Gegenwart Gottes. Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn. Mein Herz erinnert dich, sucht mein Angesicht, dein Angesicht, Herr, suche ich. Psalm 27. Oder denk an die Rückführung der Bundeslade und der Tanzen. 2. Samuel 6. David tanzt vor der Lade des Herrn und dabei verrutschen seine Kleider und seine Frau Michal meint, das sei eines Königs nicht würdig. Da war sie mehr die Tochter Sauls als die Frau Davids. Und David sagt, das ist mir ganz egal, ich will komisch aussehen in den Augen der Menschen, aber ich will den Herrn preisen und loben von ganzem Herzen mit all meiner Kraft. Und hier sehen wir etwas, was sich durch sein ganzes Leben hindurchzieht. Es ist die Gnadenerfahrung. David hat Gnade über Gnade erfahren und empfangen und genommen. Lebenslänglich Gnade, Gnade und Güte mein Leben lang. Das ist die Erfahrung, die Davids Leben geprägt hat. Und ihr Lieben, Gnade, ich kann da jetzt nicht so viel drüber sagen, ist ein Thema für sich, aber vielleicht nur zur Erinnerung, Gnade ist und bleibt Gottes Geschenk. Und was für eins. Ja? Was wir oft nur schwer verstehen, ist, dass Gnade umsonst kommt, weil wir so auf Bezahlung und Darstellung getrimmt sind und bewusst oder unbewusst versuchen, Gott mit unserer Leistung zu beeindrucken. Aber Gnade ist geschenkt. Und das ist ein starkes Geschenk. Wir bekommen nicht, was wir verdienen, die Konsequenzen unserer Zielverfehlung, aber wir bekommen, was wir nicht verdienen, nämlich die Segnung des neuen Bundes. Das ist doch toll. Und diese Gnade verpflichtet natürlich auch. Wir sollen sie ja nie umsonst empfangen. Das heißt, wir geben sie weiter und wir zählen darauf, indem wir jetzt im Licht der neuen Schöpfung, nämlich Jesus in uns, leben. Ja? Rettung geschieht durch Gnade und Heiligung, Charakterveränderung geschieht auch durch Gnade. Okay. Ich fasse nochmal zusammen. Gnade und David. Ich glaube, deutlich wird, David sieht sich selbst im Licht der Gnade Gottes. Okay? Er hat Wohlgefallen an mir. Das ist sein Statement. Aber interessant ist, dass er offensichtlich auch andere zur Gnadenerfahrung führt. Wir lesen in 1. Samuel 22 davon, dass sich allerlei verbitterte Menschen bei ihm versammelten. Die schlossen sich ihm an und hat sie gar nicht weggeschickt. Ich meine, möchtest du einen Haufen verkrachte Existenzen um dich haben, Menschen, die voll Bitterkeit sind, mit ihrem Leben hadern, mit ihrer Geschichte nicht im Reinen sind? Okay, David hat sie aufgenommen. Und ein Kapitel später, da werden genau diese Personen beschrieben als die sogenannten Helden Davids. Also meine kühne These, die ich irgendwo mal gelesen habe, auch Gnaden. David hat Menschen, weil er voller Gnade war, auch zur Gnade hingeführt. Und dadurch haben diese Menschen Veränderung erfahren. Sie wurden gnadenfähig und die Gnade hat sie gebessert. Amen. Und schließlich, er sieht die Umstände des Lebens im Licht der Gnade Gottes und beurteilt sie so. Deshalb kann er sagen, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Amen. Gnade bewegt alles. Herzensfragen. Steht meine Lebensmelodie unter dem Vorzeichen der Güte Gottes? Motiviert mich der Hirtenstab Jesu oder der Stecken des Treibers? Geschieht meine Hingabe aus Nötigung? Durch Angst? Oder aus Freiheit durch Liebe. Was ist der Grund dafür, dass ich Jesus nachfolge? Sehe ich mich selbst im Licht der Gnade Gottes? Sehe ich meine Lebensumstände im Licht der Gnade Gottes? Davids Harfe, das ist eine Chiffre, ein Bild für die Melodie unseres Lebens, für unser Lebenslied. Und wir können von David lernen, das Lied der Gnade zu erleben und zu singen. Amen. Okay, dann kommen wir noch zum dritten Punkt. Wisst ihr, Davids Harfe steht ja nicht nur bildhaft für die Grundmelodie unseres Lebens, sie steht auch für seine innersten Beweggründe, für sein Herz. Da sind wir beim dritten Punkt, Davids Herz. Und ich wurde so erinnert an dieses Lied von Kevin Prosch, altes Lied, war immer so ein Lieblingslied von mir. There's a harp in my heart and only you can play it. There's a song in my broken soul and only you can sing it. Zu Deutsch, es gibt eine Harfe in meinem Herzen und allein du, Herr, darfst sie spielen. Es gibt ein Lied in meiner zerbrochenen Seele und du darfst es anstimmen. Okay, also die Harfe. Harfe ist ein Musikinstrument aus Holz. Das war mir im Traum auch wichtig, weil das hat Assoziationen zu Resonanzkörpern aus Holz geweckt. Resonanzkörpern aus Holz, das gewachsen ist über einen Zeitraum. Resonanzkörper heißt ja dieses hohlräumige Bauchstück an einer Harfe, das mit den Saiten direkt verbunden ist und die Impulse, die von beim Zupfen entstehen, eben verstärkt. Die werden dann da gebündelt und dann an die Umgebung verstärkt wieder rausgegeben. Jetzt sah Davids Harfe natürlich völlig anders aus als unsere heutigen modernen Konzerthafen. Der weitgehende Konsens besteht heute darin, dass sie so U-förmig waren, so ein U-förmiger Holzrahmen, auf dem Saiten gespannt waren. Und man nannte dieses Instrument auch Kinnor. Und vielleicht wissen einige, dass der See Genezareth Kinneret im Hebräischen heißt. Das heißt, Kinnor und Kinneret, das sind verwandte Worte, weil, wenn ihr mal auf, auf die Landkarte schaut, der See Genezareth genau die Form einer Harfe aus dieser Zeit hat. Okay, Davids Harfe war aus Holz. Das war kein elektronisches Instrument, sondern ein akustisches. Und das war irgendwo wichtig in diesem Traum. Ein starkes Bild, finde ich. Ein Resonanzkörper für das authentische Lied in unserem manchmal zerbrochenen Herzen. Nicht so steril abgeklärt, sondern tief bewegt so und deshalb auch sehr authentisch. Ich hatte mich erinnert an das Buch von Jack Taylor, der Halleluja-Faktor. Einige kennen das, das ist vergriffen. Er schreibt von dem Raub der Anbetung und er nimmt auf ein Ereignis Bezug in 1. Könige, wo der König von Ägypten nach Jerusalem zieht und die Schätze des Tempels raubt und auch die Schätze des Königshauses. Und er nahm dort alle goldenen Schilde weg, die Salomo gemacht hatte. Und der König Rehabeam machte an ihrer Stelle bronzene Schilder. Ja, clevere Idee, sieht genauso aus. Ja. Rehabeam ersetzt den Verlust der goldenen Schilde durch bronzene Schilde. Das ist ein interessantes Bild, weil äußerlich sehen die bronzene Nachbildung den goldenen Originalschilden ja sehr ähnlich. Und doch sind sie Attrappen. Äußerlich goldener Glanz, doch innen weniger wertvolle Bronze. Ja, oder bei uns manchmal Pappmaché, ne? Wenn wir sowas darstellen. Okay. Der nur äußerliche goldene Glanz ohne Goldsubstanz hat nicht die gleiche Wirkung wie die innere Realität. Okay? Das sieht ähnlich aus, aber der äußere Schein ersetzt nicht das innere Sein. Und in unserem Bild gesprochen, Anbetung ohne das Herz aus Gold, in Anführungszeichen, öffnet weder Menschenherzen noch den Himmel. Und wenn in unserer Anbetungskultur die äußere Performance wichtiger wird als die innere Realität, dann haben wir ein Missverhältnis. Denn ohne diese innere Realität, die ja nichts anderes ist als unsere tiefe Liebesbeziehung zu Gott, dann bleibt es am Ende ein blecherner Klang, schallende Zimbel, wie Paulus mal schreibt. Anbetung ist vorrangig eine Sache des Herzens. Und die Harfe ist ein Bild für das Herz Davids, für seine Gesinnung, die wir wieder gewinnen oder wenn wir sie ergriffen haben, neu bestärken und bekräftigen. Und der Schlüssel ist, dass wir fasziniert von ihm leben, dass wir immun sind gegen geistliche Langeweile. Es gibt eine Statistik in Amerika aufgrund einer Umfrage, warum verlassen Menschen die Gemeinde und den Glauben an Jesus? Weil er langweilig für sie geworden ist. Ihr Lieben, das kann doch nicht sein. Der Glaube an Jesus darf doch nicht langweilig werden. Undenkbar. Also, lasst uns unser Herz bewahren, dass wir diese Begeisterung wie David beim Heimbringen der Bundeslade auch in uns pflegen. Die Bundeslade ist ein wunderbares Symbol der herrlichen Gegenwart Gottes im Alten Testament. Wenn das in unserem Herzen lebt, dann sind wir wie eine singende Braut. Singende Braut, das gefällt mir. Ich habe viele Hochzeiten miterlebt und Trauung gemacht und auch Hochzeitsvorbereitung. Und ich darf euch was sagen. Und ich meine, Jochen, Monika würden das bestimmt bestätigen aus ihren Ehevorbereitungsseminaren. Ich habe noch nie eine stumme Braut getroffen. Ich habe noch nie eine stumme Braut getroffen. Wenn der Gemeinde das Lied des Herzens geraubt wird, dann wird sie zur schweigenden Braut. Dann verstummt ihr Lied. Und das geht gar nicht. Ja? Die singende Braut ist so wichtig. Die Braut muss singen. Und sie hat eine persönliche Dimension, dieses Bild der singenden Braut. Nämlich eine persönliche. Und das ist eben das Lied, was in dir klingt. Und ich sage dir mal was ganz, ganz echt jetzt. Du hast immer ein Lied in deinem Herzen. Verleih ihm Ausdruck. Du hast ein Lied in deinem Herzen. Du musst nochmal reinhören. Außerdem, singen ist gesund. Sing. Ich sage nicht, du sollst hier vorne singen. Das überlassen wir denen, die da eine geübte Stimme haben. Ja, das könnte sonst etwas demotivierend sein. Aber wo du bist, alleine, wenn du im Wald spazieren gehst, wenn du unter der Dusche stehst, sing, fang an zu singen. Und die Forschung sagt uns auch, dass Singen so gesund ist und dass sich sogar deine Stimme verbessert, je mehr du singst. Also, fang an zu singen. Ihr Lieben, Anbetung, was ja mit Gesang viel verbunden ist, bringt Heilung, Freude und Dankbarkeit. Denk an das Gespräch, das Jesus mit der Frau am Brunnen führt, Johannes 4. Ja? Er sagt ihr im Grunde, bete richtig an, im Geist und in der Wahrheit. Ein singendes Herz ist ein brennendes Herz und ein weiches und ein fließendes Herz. Hast du das schon mal bemerkt? Du kannst, wenn du singst, nicht wirklich schimpfen. Probier das mal, es geht nicht. Du kannst singend nicht schimpfen. Das ist eine gute Medizin, wenn du dazu neigst, immer zu schimpfen. Okay, und es gibt eine gemeinschaftliche Dimension der singenden Braut. Das ist nämlich, dass Gott inmitten unseres Lobpreises Wohnung macht. Ja, wenn wir ihm Raum geben und ihn anbeten, das sagt der Epheserbrief, singt zueinander in Psalmen und geistlichen Liedern oder Kolosser 3,16. Das sind die Verse, die uns einladen, auch im Wechselgesang, ja, diese antiphonalen Gesänge, wie sie bei Davids Anbetung üblich waren, zu praktizieren. Und so bauen wir im Bild gesprochen einen Stuhl für Gott, einen Thron der Anbetung. Und es passiert ja was. Wenn die Braut singt, dann bleibt sie nicht allein. Der Bräutigam singt mit. Wenn die Braut singt, geschieht etwas. Sie singen nicht alleine, denn der Bräutigam wird nicht schweigen. Zephania 3, Vers 27. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet. Er freut sich über dich in Fröhlichkeit. Er schweigt in seiner Liebe. Er jauchzt über dich mit Jubel. Und im Hebräerbrief, da heißt es von Jesus, inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen. Der Herr selbst sagt, inmitten der Gemeinde will ich dem Vater singen. Das heißt, Jesus selbst, der Heilige Geist, stimmt ein Lied an in unseren Herzen und es geht zum Thron der Herrlichkeit. Amen. Und wenn Gott in unserer Mitte singt, wenn prophetische Lieder oder ein Gesang in anderen Sprachen, mit oder ohne Auslegung, wenn das geschieht, wenn wir das Lied des Herrn, das prophetische Lied kultivieren und dafür Raum geben, dann singt Gott in unserer Mitte. Halleluja. Wir halten fest, kommen wir in die Zielgerade, in die berüchtigte. Davids Harfe, es ist ein Bild für Anbetung, es ist ein Bild für unsere Herzensgesinnung. Das Herz Davids ist ein Herz der Anbetung. Wir haben oft dieses Lied gesungen von Matt Redman, I'm coming back to the heart of worship. Ich kehre zurück zum Herzen, zum Kern, zum Wesen der Anbetung. I bring you more than a song, you search much deeper within. Also ich bringe dir mehr als ein Lied, weil du suchst ganz tief drin in mir. Was sucht er? Die Hingabe meines und deines und unseres Herzens. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und ich füge mal dazu, auch mit all deiner Stimme. Ein Ausdruck der Hingabe unseres gesamten Lebens wird angedeutet in Jakobus 3. Das ist ganz interessant. Da wird die Zunge als das Ruder unseres Lebens beschrieben. Und es wird gesagt, wer die Zunge regiert, der regiert das ganze Leben. Und hier bekommt das Beten und Singen in der Gebetssprache für mich eine ganz besondere Bedeutung. Wenn wir in anderen Sprachen reden, dann überlassen wir dem Heiligen Geist das Entscheidungsorgan unseres Lebens, nämlich die Zunge. Und wir bringen zum Ausdruck, regiere über mich, ich gehöre dir. Und deshalb sagt der Apostel Paulus in 1. Korinther 14, ich will beten mit dem Verstand, das heißt in einer Sprache, die ich kenne und verstehe. Und ich will auch beten im Geist, das heißt in einer Sprache, die der Heilige Geist übernatürlich schenkt. Und ich will auch singen im Geist. Ihr könnt ruhig schon nach vorne kommen. Und darum schließe ich mit dem Vers, den wir am Anfang gelesen haben. Mein Herz dichtet ein feines Lied. Singen will ich meine Gedichte dem König. Meine Zunge sei wie der Griffel eines geübten Schreibers. Herzensfragen auch zu diesem Punkt. Werde ich das Gold von Gottes Realität suchen, von seiner Gegenwart? Will ich die Herzenshaltung Davids annehmen und aus Hingabe zu Jesus das Lied in meinem Herzen singen? Welche Form der Anbetung wollen wir in unserem persönlichen und gemeindlichen Leben gestalten? Werden wir die prophetischen Lieder des Herrn suchen und sein Herz dadurch zum Ausdruck bringen? Lass uns aufstehen und miteinander beten. Ein Dachboden, Davids Harfe und Davids Herz. Eine alte Wahrheit, gut aufbewahrt, wird wiedergefunden, wird zum Vorzeichen unseres Lebens, lauter Güte und Gnade, und führt uns zu einer neuen Hingabe an Jesus. Ihm gehört mein neues Lied. Herr, wir beten heute Morgen, dass du uns zurückführst zu den Wegen der Vorzeit. Wir beten, dass du uns zurückführst zu solchen Wahrheiten, die wir auf dem Weg verloren oder abgelegt haben. Danke, Heiliger Geist, dass du zu jeder Person persönlich sprichst und dass du es jetzt tust. Komm, Heiliger Geist, führe uns in alle Wahrheit. Wege der Vorzeit, das Radikale an unseren Wurzeln. Halleluja. Herr, wir danken dir, dass du uns auch zum Kollektiv, dass du auch zum Kollektiv unserer Gemeinde sprichst. Und wir sagen, Herr, rede, wir hören. Und wir danken dir, dass die grenzenlose Gnade aufgrund deiner grenzenlosen Liebe uns einlädt, dir zu vertrauen. Herr, wir sagen, lass Gnade und Barmherzigkeit die Melodie unseres Lebens sein, in allen Situationen. Hilf uns, dass wir uns selbst, dass wir unsere Umstände und auch andere Menschen im Licht deiner Gnade sehen. Wir sagen, deine Gnade genügt. Ich wähle Gnade als Lebensmelodie. Danke, dass du die Saiten meines Herzens stimmst. Danke, dass du uns alle zurückführst zum Herz der Anbetung. So geben wir uns dir neu hin und wir suchen auch das prophetische Lied. Wir beten an dem Geist. Herr, wir beten für die Herzensgesinnung Davids, für die Inspiration des Heiligen Geistes. Wir beten für Kreativität und für prophetische Freisetzung. Wir entscheiden uns heute, Gold und geistliche Realität zu wählen. Nicht den Ersatz, den Raub der Anbetung lassen wir nicht zu. Wir wollen dem Lied in uns Ausdruck geben, ob es in Moll oder in Dur gespielt ist. Das Lied, das du hören möchtest. Und wir wollen dir singen. Halleluja. Ich denke, es ist Zeit für eine Aktivierung. Ich denke, es ist Zeit, nicht bei den Worten stehen zu bleiben. Es gibt ein Wort in den Psalmen, wo es heißt, wir erheben unser Herz mitsamt unseren Händen zu Gott, dem Herrn. Und ich habe das früher immer mir so vorgestellt, dass ich mein Herz nehme und ihm so hinhalte. Ich möchte euch einladen, das vielleicht auch gerade jetzt zu tun. als ein Ausdruck der Hingabe. Sag, ich gebe dir mein Herz. Stimmest du es neu. Zieh die Saiten neu auf, wo welche gerissen sind. Ich gebe dir mein Herz. Fang einfach an, den Namen Jesus zu singen oder in deiner Gebetssprache zu singen, während du das machst. Courage. Shura basur yara barande hehe, hallelujah. Koras yara de bandria vashi koromonde seke, ripandas toro mochandas yendra banyares. Danke, Geist Gottes, dass du das Lied in unseren Herzen freisetzt, im Leben von jedem Einzelnen. Danke, Herr, Freiheit zu singen, dem das Lied deines Herzens gehört. Er muss es hören. Halleluja. Meine Zunge ist ergriffen. Shura Rabba Sarodohe. Der Herr dient Einzelnen. Salbung des Herrn ist in diesem Raum und er berührt Herzen. Und es wird etwas in deinem Innern verändert. Da werden neue Saiten gespannt, wo sie zerrissen waren. Da kommt eine neue Freiheit und eine neue Freude. Und das, was verschlossen war in dir, das kommt über deine Lippen. Es muss jetzt über deine Lippen kommen. Und es darf. Es gibt kein Verbot mehr. Es gibt kein Gebot, kein Verbot zu singen dem Herrn. Halleluja. Denn dein Herz ist ein lebendiges Herz. Es ist ein weiches Herz. Es ist ein singendes Herz. Es ist das Herz Davids. Halleluja. Und seine Harfe, seine Gesinnung ist in dir. Ihr Lieben, und wenn wir so unser eigenes Herz Gott emporhalten, möchte ich uns einladen, dass wir jetzt das Gemeindeherz Gott gemeinsam hochhalten. Lass uns das Herz der Jesushausgemeinde im Bild gesprochen, ihm entgegenhalten, sagen, Herr, wirke Neues. Karashiera de basura da braheno, kurasuria raborendo, shekoria soran de veinu rabanyaru bahando, Shura manandria sera boheno, kaborono rosove, kibosura da barriero baharnando seraha, kishiara vanamande se veinu rambago, alleluia, shikoraniera de brosovanyaro he.
Gestern ist mir eine Sache plötzlich wichtig geworden. Ich habe darüber nachgedacht, was ist das, was die Jesushausgemeinde ausmacht. Ich bin hier, seit ich 11 Jahre bin. Und das war ganz klar, das war glasklar. Das ist die Anbetung und die Anbetung im Geist. Das ist das, was diese Gemeinde ausmacht. Was die Kernkompetenz hier in dieser Gemeinde ist, was sie immer war, seit ich hier bin, seit ich denken kann.
Danke. Halleluja. Lass uns das Gemeindeherz nochmal Gott bringen. Halleluja. Kurashia rabasera boreno, koria sierra revando shakarevus. Halleluja, Halleluja. Ich denke, das ist auch ein Grund, warum Gott uns immer wieder so viel gesalbte und begnadigte Sänger und Musiker in die Gemeinde geführt hat. Durch alle Jahrzehnte, wenn ich zurückschaue, bis auf den heutigen Tag, hat Gott uns gesegnet mit starken Musikern und Sängern. Und das hängt damit zusammen, dass es etwas ist, was zu den Wegen der Vorzeit gehört, was etwas Radikales in unseren Wurzeln ist. Halleluja. Ich denke, der Herr möchte mit seinem Herzen unser Herz nochmal ganz stark berühren. Und lass uns mal vorstellen, sein Herz legt sich auf unser Herz. Halleluja. Danke, Herr. Hebt nochmal eure Hände empor, als ein Zeichen, dass wir unser Gemeindeherz dem Herrn entgegenhalten. Danke. Danke. Danke, dass du das Radikale in unseren Wurzeln neu belebst. Und du hast schon angefangen, es zu tun, in vielfältiger Weise. Und wir danken dir, dass du noch einen Schub drauflegst und dass du jetzt dein Herz auf unser Herz legst und dass das, was in deinem Herzen ist, sich überträgt auf uns, dass unser Herzschlag noch viel stärker mit deinem Herzschlag auch in dieser Zeit in Übereinkunft kommt. Nicht nur allgemein mit bestimmten Wahrheiten übereinstimmt, sondern auch zeitlich mit dir in Einklang kommt. Herr, wir beten für eine Transition, für einen Shift, für eine Überführung in deinen göttlichen Zeitplan, dass die Dinge, die du angelegt hast in unserer Gemeinde, die wir alle bejahen, dass sie so zum Tragen kommen, wie sie in dieser Zeit auch jetzt nötig und wichtig sind. Und wir danken dir, dass dein Herz sich jetzt auf unser Gemeindeherz legt und dass eine Übertragung kommt. Eine Übertragung von Heiliggeistkraft, von Heiliggeistliebe, von Gnade, aber auch von Unerschrockenheit und Mut. Herr, wir empfangen Löwenmut von diesem Löwenherz. Wir empfangen von deinem Herzen diese Entschlossenheit und dieses nicht eingeschüchtert werden können. Das empfangen wir jetzt von dir in Jesu Namen. Halleluja. Und wir danken dir, dass von deinem Herzen auch kreative Freisetzung in unser Herz hineinfließt, dass sich Bahn bricht. Wir bestätigen all das, was neu gewachsen ist im Hinblick auf Kreativität in der Gemeinde, in den verschiedenen Bereichen. Und wir sagen, du legst etwas drauf und du schenkst Durchbrüche und Kontinuierlichkeit in dem Namen Jesu. Herr, wir sagen, das, was beginnt, das soll auch wachsen, das soll zur Reife kommen und es soll zum Abschluss kommen. Das, was gesät ist, das soll blühen. Und das, was blüht, das soll Frucht bringen und auch geerntet werden und neue Saat und neue Frucht bringen in all diesen Bereichen. Wir preisen dich dafür. Dank sei dir, Herr. Halleluja. Danke, Herr. Halleluja. Halleluja. Preis sei dem Herrn. Halleluja. Danke, Jesus.